Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 262. Folge des Brettspieler Podcasts. Denn ich werde euch drauf. Ich bin der Seven aus der Schweiz. Hallo zusammen. Ja, ich bin wieder zurück vom Kurzurlaub. Wir waren mit der Familie in Salzburg und in München unterwegs mit unserem Wohnmobil. Hat Spaß gemacht. Und letzte Woche war ich ja auch im Wohnmobil am Aufnehmen. Und da ging es mir unter, dass ich meinen Geburtstag eigentlich hatte, mein 5-jähriges Jubiläum. Naja, drum sage ich das kurz hier an dieser Stelle. Ja, was ich alles diese Woche gespielt habe, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Aus der Print-and-Play-Bastel-Ecke. Gebastelt und gespielt habe ich diese Woche The Last Lighthouse, ein Spiel aus dem Hause Buttonshy, welches aktuell gerade nur aus Print-and-Play verfügbar ist, aber bald auch als Originalspiel ausgeliefert wird, falls man bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht hat. Der Autor des Spiels ist der Scott Arms, ist auch ja, quasi das vierte Spiel der Simple Solo-Reihe. Ja, welche Spiele waren da mit dabei? Food Chain Island, oder wie heißt das auf Deutsch? Die Schmatzinsel. Dann war da noch Unsurmountable, also unbezwingbar vermutlich. Und The Ugly Griffin Inn zum gräuslichen Greif, oder wie es sonst bei Frosted Games heißt. Ha. Aber wir reden hier von The Last Lighthouse. Um euch das Spiel thematisch etwas näher zu bringen, habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet und an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Herrn Jan Kronauer, a.k.a. Kron, der hier ja, als letzter Leuchthauswärter in dieser Rolle mitgewirkt hat. Danke vielmals.
Ein weiterer Tag. Ein weiterer Dollar. Aber was ist Geld schon wert, wenn man das Meer hat? Ach, wie es mich ruft. Was zum? Das kam aus dem Nichts. Die Wellen, sie sind riesig. Ich muss die Leuchtturm in Betrieb nehmen. Was ist das? Wer ist da? Nein, das kann nicht sein. Die Legenden sind wahr. Das Licht, es sieht sie an. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen.
The Last Lighthouse ist ein 18-Karten-Card-Management-Spiel, ähnlich wie ein Tower-Defense-Spiel, bei dem wir als letzter Leuchtturmwächter, letzte Leuchtturmwächterin unseren Leuchtturm halt beschützen müssen oder soweit einfach am Leben halten müssen, dass wir die Albträume, die vom Meer herkommen, für die Menschheit abwehren, indem wir das Licht brennen lassen. Wir haben 6 Lebenspunkte und die, ja, die werden immer weniger. Wir haben einen Nachziehstapel, bei dem wir ja rechts ausliegend an den Leuchtturm halt solche Albträume, Nightmares ausliegen haben. Teilweise liegen zu Beginn schon Fallen aus, die wir gelegt haben. In unserer Hand haben wir auch Handkarten, 4 Stück zu Beginn des Spiels, bei denen wir auch immer wieder Fallen auslegen können, wenn wir am Zug sind. Wenn wir dran sind, haben wir 2 Aktionen. Fallen entweder ausspielen, in die Reihe legen, wo wir wollen, vorne, hinten, in die Mitte rein, zwischen die Albträume rein, oder einen Albtraum zerstören. Das können wir machen, indem wir quasi einen Albtraum anvisieren und dann schauen, wie groß die Reichweite der kombinierten Fallen sind, die wir ausgelegt haben. Dann können wir diesen Albtraum entfernen. Ja, auf der Karte hat es halt jeweils so Lebenspunkte drauf, die da angeben, wie viele Karten das gemeinsam angreifen müssen, dass die Karte zerstört wird. Und danach haben wir nach links und rechts noch eine Reichweite, die angibt, wie weit das quasi diese Karte angreifen können. Das ist bei den Albträumen genauso wie bei den Fallen, die wir gelegt haben. Ja, je nachdem, wie weit das sie gehen, können sie bestimmte Karten angreifen. Und danach, wenn wir dann unsere 2 Aktionen durchgeführt haben, sind die Albträume dran. Die werden unsere Fallen wieder zerstören. Die werden auch versuchen, unseren Leuchtturm zu zerstören. Und dann beginnt das wieder von vorne. Wir haben das Spiel dann geschafft, wenn der Nachzugstab leer ist. Also da kann es noch sein, dass auf der Seite, also auf der rechten Seite des Leuchtturms noch solche Albträume ausliegen bleiben. Aber wir haben die Zeit überdauert und die mit den restlichen Albträumen wird wieder quasi auch noch fertig. Und wenn wir das geschafft haben, bis der Nachzugstapel leer ist, dann ist das Spiel durch und dann haben wir auch das Spiel gewonnen. Ist eben, wie gesagt, so ein Handkartenmanagement-Spiel, bei dem wir ganz genau schauen müssen, wie und wo, zu welchem Zeitpunkt, dass wir bestimmte Karten auslegen, um diese Albträume loszuwerden. Die sind teilweise eben schon recht stark. Es gibt auch Effekte für Fallen und für Albträume, die halt eintreten, wenn man die Karte hinlegt oder eintreten, wenn die Karte zerstört wird. Die kann man beidseitig eigentlich nutzen. Bei den Albträumen ist es halt eher schlecht. Bei den Fallen ist es halt eher gut, dass diese Aktion oder diese Fähigkeiten halt dann getriggert wird, wenn man die Karten hinlegt oder wenn sie zerstört werden. Tja. Das Spiel selber hat eben 18 Karten, kommt aber auch noch mit 2 Erweiterungen, falls man diese auch noch irgendwie mitgebackt oder mitgebastelt hat. Die eine Erweiterung bringt noch weitere Albträume mit, um das Spiel halt noch größer zu machen, schlussendlich more of the same. Und bei der anderen Erweiterung haben wir noch 3 Leuchthauskarten, die sind doppelseitig bedruckt, die dann noch weitere Leuchthäuser, also Leuchttürme mitbringen, die halt bestimmte andere Effekte haben, je nachdem, wie der Stand der Gesundheit ist. Ja, schaut doch auch mal diese Erweiterung an. Die macht das Spiel noch etwas variabler. Zum Spiel selber kann ich sagen, ich kann mit dieser Art von Spiel nicht besonders viel anfangen. Es sieht mir fast ein wenig zu puzzly, bei dem ich zu fest reindenken muss, aber irgendwie für mich nicht so viel Energie rausschöpfen kann. Trotzdem, insgesamt ist es ein schönes Spiel, welches von Anastasia Kmelewska illustriert wurde, also wirklich schön simpel gehaltenen Farbtönen und tollen Illustrationen und für Freunde und Freundinnen des Puzzlespiels, des Tower Defense Spiels, ein Spiel, welches hier auch mal Erwähnung finden darf. The Last Lighthouse von Buttonshy Spiele aus dem Jahre 2024 vom Autoren Scott Alms. Gespielt habe ich diese Woche gegen meine Frau 7 Wonders Duel. Das hatte ich im Wohnmobil mitgenommen, aber ich hatte es auch noch auf dem Tablet und mir fiel auf, dass es mir etwas leichter fällt, die Regeln für das Spiel über das Tablet zu erklären, weil ich selber auch schon länger nicht mehr gespielt habe. Also haben wir es auf dem Tablet mit Pass and Play gespielt, was auch ganz gut gelungen ist. Das Spiel habe ich dann gewonnen mit einem Militärsieg. 10-0 an dieser Stelle. Gespielt haben wir danach noch Jaipur, das hatte ich nicht mit als Kartenspiel, sondern nur als App. Oder habe es nur noch kurzerhand runtergeladen, weil meine Frau Bock darauf hatte. Da haben wir eine Partie gespielt, die habe auch ich gewonnen. war natürlich wieder auf der Boardgame Arena unterwegs. Da habe ich gespielt Orion Duel gegen die Schnutenmehl. Und zwar haben wir da 3 Partien geschafft. Bei 2 Partien habe ich mit einem Doppelsieg gewonnen. Das bedeutet, dass ich da die eine und die andere Seite miteinander verbunden habe und gleichzeitig auch noch 4 Galaxien für mich beanspruchen konnte. Bei der dritten Partie haben wir also sehr, sehr lange um den Sieg gekämpft, welcher hier die Schnutenmehl mit 3 schwarzen Löchern an meiner Stelle halt gewonnen hat. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Gespielt habe ich Can't Stop mit dem Fjellfraß und dem Pöppelschieber. Das sah am Anfang gar nicht gut aus für mich. Die ersten 3 oder 4 Runden habe ich einfach überwürfelt und konnte keine Lines aufstellen. Aber danach ging es los. Vermutlich nach 3 Runden, die dann noch kamen, konnte ich meine Strecken hochfahren und habe dann das Spiel gewonnen. Es stand dann schlussendlich 3-2-2. Ich war zu Besuch beim Bastian O. in W. Herzliche Grüße gehen raus. Der hat mich eingeladen zu einem Spielabend. Ich kenne ihn persönlich durch einen Spielverkauf. Der war mal hier bei mir, konnte ihm ein Spiel von mir verkaufen. Und danach blieben wir noch kurz miteinander in Kontakt und stellte sich heraus, dass wir beide Brettspiele mögen. Ha, wer hätte es gedacht? Und dann hat er mich da in seine WhatsApp-Gruppe, in seine Spielgruppe eingeladen. Und da war ich dann eben am letzten Freitag. Gespielt haben wir in einer großen 9er-Gruppe Stranger Things Attack of the Mind Flayer. Ein Spiel aus dem Jahre 2022 vom Autoren Joey Wigger, ist eine Art ein Werwolf-Spiel, ein Social Deduction Spiel. Stranger Things selber reimplementiert eigentlich das Spiel Growl. Sie würde hier einfach von Netflix oder von Repos einfach ein neues Thema draufgepappt, damit man es nochmals verkaufen kann. Bei Stranger Things Attack of the Mind Flayer haben wir eben so ein Social Deduction Spiel, bei dem wir grundsätzlich bloß mit Karten hantieren müssen. Zu Beginn des Spiels wird an jede Person mal eine Karte ausgeteilt. Wenn da ein Mindflayer drauf ist, ja, dann ist man bereits besessen. Und die anderen, ja, die sind noch nicht besessen und die müssen irgendwie versuchen, so lange nicht besessen zu werden, solange das Kartendeck oder bis das Kartendeck durch ist. Wenn es durch ist, ja, dann ist es halt leider zu spät, wenn man dann zum Mindflayer geworden ist und alle lebenden und toten Mitglieder halt bereits besessen worden sind, ja, dann ist das Spiel durch und die Mindflayer haben dann gewonnen. Das Spielprinzip ist im Prinzip so, Prinzip, dass man jedes Mal, wenn man am Zug ist, eine Karte zieht und diese Karte dann offen an allen zeigt und an einen Mitglied der Spielergruppe abgibt. Das kann sein, dass es ein Mindflayer ist. Die Leute können sich halt drum streiten, ob sie den wollen oder nicht, falls sie noch so einen vertragen oder ertragen. Und so, insgesamt darf man 3 haben, aber die kann man auch wieder neutralisieren, indem man Erinnerungs-VHS-Kassetten hat, also quasi eine Kassette neutralisiert eine Mindflayer-Karte. Wenn man aber 3 insgesamt hat, die nicht neutralisiert wird, ja, dann ist man selber halt besessen und ja, dann versucht man halt mit den Mindflayern mitzukämpfen, dass alle anderen auch besessen werden. Also man zieht eine Karte, zeigt sie öffentlich, gibt sie jemandem ab. Es gibt aber nicht nur Mindflayer-Karten und VHS-Karten, es gibt auch Fahrradstürze und ein Medikit. Wenn man 3 Fahrradstürze hat, ja, dann scheidet man aus dem Spiel aus, darf man nicht mehr mitspielen, also Player Elimination an dieser Stelle. Diese Fahrradstürze kann man aber neutralisieren mit solchen Medikits. Ähnlich wie jetzt bei Mindflayer und VHS-Erinnerungskarten. Also die sind einfach in grün gehalten. Danach gibt es noch eine Waffelkarte, die macht gar nichts. Also so eine wird auch aufgedeckt und kann man verschenken oder zu sich nehmen. Irgendwann, nach einem Drittel des Spiels, kommt es dann zu einem Event. Da werden Eventkarten so reingemischt und dann jeweils eine dann gezogen. Die gibt halt spezielle Regeln, was beim nächsten Treffen halt so passieren wird. Das Treffen findet danach statt und bei einem Treffen muss jede Person eine Karte von sich aus der Hand nach links und eine Karte von sich aus der Hand nach rechts abgeben. Die werden dann von den empfangenden Personen gemischt und dann darf man sie anschauen. Wenn man da Mindflayer-Karten bekommen hat, dann weiß man, dass jemand links oder rechts bestimmt ein Mindflayer ist. Denn solche Karten dürfen nur Personen weitergeben, die selber halt schon besessen sind. Und andere Personen, die dürfen sie nicht weitergeben, die müssen diese halt behalten, bis sie halt irgendwann früher oder später besessen sind. Ja, nach einem Drittel findet eben so ein Treffen statt und so ein Tauschen und danach geht's wieder weiter. Das wird eben so lange weitergespielt, bis halt alle irgendwie tot sind oder bis der ganze Kartendeck durch sind und danach wird geschaut, wer das noch lebt oder wer das bereits, oder wer das noch lebt und wer das noch eine Person ist, die nicht besessen ist. Wenn das der Fall ist, ja, dann gewinnen halt die Leute aus Hawkins, Indiana. Oder falls alle zu Mindflayern geworden sind, ja, dann sind wir sowieso insgesamt gedoomt und haben das Spiel halt verloren. Oder die Mindflayer habe dann eben gewonnen. Ja, das haben wir 2 oder 3 Partien lang gespielt. Ne, es war, keine Ahnung, 3 Partien. Vermutlich waren es 3 Partien. Ja, die Bewertung auf Boardgame Arena, sage ich schon, Boardgame Geek natürlich, zeigt eine 5.5 an. So kam es bei mir ungefähr auch an, vielleicht noch etwas besser. Aber groß viel Spannung und Diskussionen kamen hier irgendwie nicht so hoch. Hat mich also nicht sehr groß gereizt oder gehuckt. Was macht man? Eben, man zieht eine Karte und gibt sie dann weiter. Die Leute können dann irgendwie noch drüber diskutieren, von wem das sie eine Karte bekommen haben. Sie können sich dann streiten oder teilweise können sie noch sagen, dass sie noch Kapazität haben, um so eine Karte zu nehmen. Von dem her. Interessant wird es dann halt in den Eventrunden oder beim Treffen, bei dem man halt Karten kriegt. Wenn man weiß, ich habe 2 Mindflayer-Karten bekommen, dann weiß man, dass die Personen links und rechts ganz klar schon, ja, halt besessen sind. Solche Diskussionspunkte, die kann man noch mit einbringen, aber viel mehr dann eben auch nicht. Das trägt dann viel mehr trägt dann das Spiel eben leider nicht. Aber trotzdem, dass wir es nicht bloß einmal gespielt haben, sagt auch einiges aus. Wir wollten es einfach nochmal probieren und schauen, wie man es dann richtig spielt. Eben vermutlich haben wir es 3-mal gespielt. Das war Stranger Things Attack of the Mind Flayer. Gespielt haben wir danach noch Secret Hitler. Ein Spiel aus dem Hause Goat, Wolf and Cabbage von den Autoren Matt Boxleitner, Tommy Maranges und Max Temkin, bei dem wir auch ein Social Deduction Werewolf-like Spiel haben, bei dem wir halt Liberale sind und Faschisten und jemand ist auch der Hitler. Wir haben eine quasi eine Erkennungsrunde, bei dem halt der Hitler seinen Daumen hochstreckt und die Faschisten, die können ihn dann und sich selber auch identifizieren. Hitler selber weiß aber nicht, wer seine Mitkollegen sind, seine Mitfaschos. Und danach ist die Identifikationsrunde fertig. Jemand wird zum Präsidenten und der Präsident darf einen Kanzler ernennen. Das wird durch Abstimmung halt, ja, erlaubt oder nicht erlaubt. Falls es erlaubt wird, ja, dann geht es zur Gesetzgebung. Es werden 3 Gesetze gezogen. Darunter können liberale Gesetze sein oder faschistische Gesetze. Der Präsident zieht eben 3 davon, wählt sich 2 davon aus, gibt sie seinem Kanzler ab und der Kanzler darf dann ein Gesetz davon halt, ja, einführen lassen. Das ist das Spielziel der Liberalen, ist es, 6 liberale Gesetze durchzusetzen. Oder waren es nur 5? Und bei den Faschos ist es das Ziel, entweder 5 oder eben 6 solche Gesetze einzuführen oder nach dem 3. Gesetz den Hitler als Kanzler zu nominieren und auch wählen lassen, dann haben sie gewonnen. Also, wirklich ein interessantes Social Deduction Spiel aus dem Jahre 2016, welches halt ein Thema hat, was nicht immer sehr gut ankommt, was natürlich sehr gut zu verstehen ist. Und darum gibt es bei Boardgame Geek viele, viele, viele verschiedene Versionen, um das Spiel halt trotzdem mit einem besseren Thema halt zugänglich zu machen, wenn man nicht gerade auf dieses Zweite Weltkrieg und Faschisten-Thema steht, was hier wirklich sehr leicht nachzuvollziehen ist. Trotzdem, das Spiel ja, ist bei mir selber auch schon seit 2016 im Besitz. Mir hat es schon damals gut gefallen und mir gefiel es auch an diesem Abend sehr gut. Da haben wir es 6 oder 7 Mal gespielt. Die Faschos haben sehr oft gewonnen. Ja, ich war auch irgendwie mit daran beteiligt, auch als Hitler. Sehr freundlich und einfühlsam bis zu dem Punkt, an dem ich zum Kanzler gewählt worden bin. Dann haben wir halt dadurch gewonnen. Siegfried Hitler kam auch in der Gruppe sehr gut an. Für die Nighttime Narration, also quasi für die Identifikationsrunde, habe ich vor 8 Jahren auch schon mal eine Datei oder 2 Dateien erstellt, die es halt einfach erlaubt, dieses Teil abzuspielen, bei dem halt ja der Narrator gespielt wird, bei dem man selber keinen Spielleiter stellen muss. Diese Dateien sind auch auf der Boardgame Geek anzuhören. Na, da hört mal raus, dass ich ein Schweizer bin. Sehr krass. Ja, das war's dann mit Siegfried Hitler. Gespielt haben wir an diesem Abend auch noch Challengers, dass ich das Spiel überhaupt nochmal spielen kann, also nochmal überhaupt mal spielen kann, habe ich nicht gedacht, aber es kam dazu, dass ich auch nochmal Challengers spielen konnte. Die meisten von euch wissen es, es wurde ja letztes Jahr zum Kennerspiel des Jahres nicht nur nominiert, sondern auch gewählt. Das Spiel ist aus dem Hause One More Time Games von den Autoren Johannes Krenner und Markus Slavicek. Wir haben hier ein Autobattler, bei dem man solo und bis zu 8 Personen halt gegeneinander antreten kann. Wir waren gerade noch zu 8, weil eine Person dann nach Siegfried Hitler auch die Spielrunde wieder verlassen hat. Und zu 8, ja, das ist vermutlich die beste Spieleranzahl, die man bei dem Spiel haben kann. Aber alle anderen Gruppierungen sind da möglich. Teilweise bei ungeraden Zahlen muss man halt gegen einen Bot spielen. Aber worum geht es hier eigentlich im Großen und Ganzen? Man kriegt 5 Startkarten und danach darf man sich noch 5 Karten ziehen. Daraus wählt man sich noch 2 weitere Karten aus, um sein Deck für das Startspiel zu vervollständigen. Und danach wird das Deck gemischt und man tritt immer 1-1 gegen eine andere Person an, bei dem man einfach Karten öffnet und ihre Werte miteinander vergleicht. Eine Person beginnt das Spiel, legt eine Startkarte aus. Diese Karte muss vom Gegenspieler oder von der gegenspielenden Person quasi übertrumpft werden. Wenn es die erste Karte nicht tut, dann darf man halt die nächste Karte dazu addieren und die nächste Karte dazu addieren, bis der quasi der Wert angegleicht oder halt übertroffen wurde. Ja, diese Karten, die muss jetzt nun die gegnerische Person schlagen, also nicht die Gesamtkarten, sondern bloß die oberst ausliegende Karte, die muss jetzt vom Gegner geschlagen werden. Das wird halt so lange hin und her gemacht, bis es eine Person geschafft hat, noch weiter im Rennen zu bleiben. Das bedeutet, die andere Person ist ausgeschieden, weil sie keine Karten mehr zum Ausspielen hat oder weil ihre Bank schon voll ist. Die Bank, ja, das ist quasi so eine Seitenleiste, die man hat, an der es 6 Plätze hat. Jedes Mal, wenn man quasi den Fahnenverlust erlitten hat, muss man seine Karten, die halt da im Stapel liegen, an diese Bänke verteilen. Gleiche Werte kommen an gleichen Platz, aber andere Werte oder unterschiedliche Werte werden halt daneben hingelegt, bis dann eben die Bank voll ist. Wenn sie voll ist, dann verträgt es keine weitere Karte mehr. Kommen dann noch weitere Karten, dann scheidet man eben aus. Die Person, die dann gewonnen hat, die nimmt sich einen Punktechip. Ja, auf dem halt die Rundenanzahl drauf ist, aber auf der Rückseite kriegt man eine bestimmte Anzahl Punkte. Und danach werden schon wieder die Plätze getauscht. Dazu gibt es so eine tolle Übersichtskarte, die genau sagt, gegen welche Personen, dass man in den jeweiligen Runden antritt. Und danach, ja, darf man wieder Karten vom Deck ziehen, 5 Stück. Gibt es eben verschiedene Decks, A, B oder C. Wird dann angegeben, dass man teilweise von den A-Decks ziehen muss oder A- oder B-Karten ziehen muss oder C-Karten, je nachdem, wie weit das Spiel schon fortgeschritten ist. Davon nimmt man sich dann eben 2 oder 1 Karte, je nachdem, wie es angegeben ist. Und danach darf man auch sein Deck noch verschmälern, wenn man will, also Karten rausschmeißen. Ja, und danach tritt man wieder gegen die nächste Person an. Das wird halt so lange wiederholt, bis dann insgesamt 7 Runden gespielt worden sind oder quasi alle gegen alle mal gespielt haben, wenn man es eben zu 8 spielt. Und danach kommt es zum großen Showdown. Die Personen mit den meisten Punkten, die treten dann, soweit ich weiß, gegeneinander an. Ja. Was kann ich zu Challenges sonst noch sagen? Das erste Mal, dass ich es jetzt gespielt habe, und ich habe es nur einmal gespielt, hat es mich jetzt leider nicht besonders gehuckt. Liegt vermutlich aber auch daran, dass es mir falsch oder unvollständig erklärt worden ist. Denn beim Karten nachziehen habe ich jeweils einfach bloß 2 Karten nachgezogen und nicht 5 Karten und konnte dann nicht quasi auswählen, welche Karten ich davon behalten möchte. Also ich habe dann einfach bloß 2 Karten gezogen und die halt in mein Deck getan. Ich hatte schlussendlich bloß 2 Punkte, was extrem wenig war, verglichen mit allen anderen, die da teilweise halt solche Turniere gewonnen haben. Davon habe ich kein einziges gewonnen. Tja, ich wusste natürlich auch nicht, worauf das achten musste, ob es besser ist, wenn man viele kleine Karten hat, viele Karten mit demselben Wert, oder ob man besonders starke Karten hatte, die sich gegenseitig halt irgendwie befeuern. Da war ich irgendwie im Großen und Ganzen gar nicht darüber im Bild, wie das es am besten gespielt wird. Ich habe dann einfach mal mein Bestes probiert, aber das war definitiv nicht gut genug. Ich freue mich, wenn ich es nochmals spielen kann, um vermutlich eine bessere Meinung von dem Spiel zu haben, denn das Spiel soll ja insgesamt sehr gut ankommen. Nicht umsonst wurde es ja zum Kennerspiel des Jahres 2022 gewählt. Was? 2023? Keine Ahnung. Nee, 2023. Genau. Gespielt haben wir danach dann noch Hitster, und genau wie bei Challenges habe ich nicht gedacht, dass ich überhaupt mal Hitster spielen kann. Wir haben also Hitster gespielt. Ein Spiel aus dem Jahre 2022 von Jumbo und vom Autoren Marcus Carlson, ist ein Anno Domini Spiel, bei dem man Jahreszahlen und Lieder und Sängerinnen auslegen muss, und zwar mit Hilfe von einem Spotify-Account oder auch ohne, kann man hier Karten scannen und dann hört man sich ein Musikstück an, und dieses Musikstück, das kann man dann identifizieren im besten Fall, und danach darf man das in seine eigene Reihe legen. Da liegt schon ein Stück aus, ein Lied aus mit einem bestimmten Jahrgang, und dann muss man sich entscheiden, ob das gerade gehörte Lied davor oder danach oder irgendwo dazwischen gelegt werden muss. Wenn man das richtig macht und nicht angezweifelt wird, ja, dann darf man die Karte umdrehen. Und wenn sie dann noch richtig liegt, dann darf man auch die Karte liegen lassen. Ziel ist es nun, dass man 10 solche Karten in der Reihe hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Aber die anderen dürfen da natürlich auch mitmischen. Da gibt es solche Hitze-Token, die man zu Beginn des Spiels halt kriegt, 3 Stück. Jedes Mal, wenn man dann irgendwie angezweifelt wird, und darf man so ein Hitze-Token hinlegen als Anzweifler, in eine andere Spalte, als die Karte hingelegt wurde, und kann sagen, Hitster, und darf dann halt eben nachschauen, ob man dann selber richtig liegt. Falls man richtig liegt, dann kriegt man diese Karte in die eigene Auslage, was natürlich mega toll ist, wenn man da schon mitmischen darf. Ja, insgesamt, die meisten kennen schon Hitster. Ich kannte es natürlich schon von allen anderen Podcastern, YouTubern und Bloggern. Aber selber gespielt habe ich es noch nicht, weil ich da selber eigentlich gar nicht groß Interesse gehabt habe. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Liegt vermutlich auch daran, dass wir abgeräumt haben. Liebe Grüße an den Mike. Sonst, was kann ich noch sagen? Was haben wir denn an diesem Abend noch gespielt? Nichts mehr. Und das waren im Großen und Ganzen auch die Spiele, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe.
Was hat Papa mit uns gespielt?
Mit meiner Tochter und mit meiner Frau haben wir noch Lama gespielt. Wir waren im Wohnmobil und sie war noch gar nicht müde und sie wollte noch unbedingt etwas spielen, damit sie auch noch mal was gespielt hatten. Somit haben wir eben Lama gespielt, bei dem ich das Spielende eingeleitet habe, weil ich so fleißig am Punkte sammeln war. Toll. Gewonnen hat aber meine Frau, die hatte die wenigsten Punkte, und meine Tochter, die hat auch sehr gut mitgespielt und auch teilweise zum richtigen Zeitpunkt gepasst, damit sie nicht noch mehr Punkte kriegt. Also top an dieser Stelle und pfui an mich selber. Gegen meinen Sohn habe ich Orion Duell gespielt. Das Originalspiel kam jetzt doch noch bei mir reingeflattert, nachdem ich ja da nur die selbstgebastelte Version gehabt hatte. Das habe ich eben gegen meinen Sohn gespielt, hat wieder extrem Spaß gemacht. Die erste Partie habe ich dann überzeugend gewonnen. Die zweite Partie habe ich ihn leider unterschätzt und gar nicht hingeschaut, was er überhaupt alles baut. Und ich habe gedacht, beim nächsten Zug gewinne ich. Hoffentlich schaut er bloß nicht rein. Und er hat mich noch gefragt, bist du durch mit deinem Zug? Ich habe gesagt, schau, ich habe hier das geleckt. Also gut, dann habe ich jetzt gewonnen. Ich so, was? Moment, schnell, was ist denn hier passiert? Und hat er tatsächlich eine Verbindung von der einen zur anderen Seite geschafft. Und hat mich da leider aus dem Spiel gekickt. Orion Duell finde ich geil, kommt auch bei meinem Sohn sehr gut an. Gegen meinen Sohn habe ich noch Sea Dragons, also Seedrachen, gespielt. Ein Spiel aus dem Hause Wonderbow Games kam dieses Jahr jetzt aufs Deutsch raus, sonst letztes Jahr bei Fractal Juegos. Die Autoren sind der Yanif Kahana, Simone Luciani und Pini Schechter. Bei Seedrachen haben wir ein abstraktes Strategiespiel, bei dem wir Seedrachen verkörpern, die unsere Meere beschützen müssen, und zwar das Nordmeer, das Südmeer, das westliche und das östliche Meer von blöden, herumlungenden Piraten. Wir sind Seedrachen, müssen unsere Körper auslegen mit, ja, Polyomino-Karten, die wir ziehen. Diese Polyomino-Karten legen wir dann nicht auf das Feld, sondern wir legen Seedrachen-Körper, Teile und Köpfe aus in der Form diese Polyomino-Karten und versuchen so solche Piraten, ausliegende Piratenschiffe zu versenken, um ja später Aufträge zu erfüllen. Aufträge sind halt solche, die uns angeben, was für Piratenschiffe, dass wir am Ende einer Runde abgeben müssen, um so eine Auftragskarte zu sehen. Die geben uns da mächtig Punkte und teilweise auch Korallenkarten, die uns auch weitere Boni geben, wie Geld oder weitere Piratenschiffe oder Joker, die wir dann später für Aufträge einsetzen können. Tja, das ganze Spiel läuft im Prinzip so ab, dass man eben eine Karte aus der Hand ausspielt, dann die Körperteile auslegt und danach eben so einen Auftrag ausführt. Ganz simpel gehalten. Die Seedrachen selber, die eigene Farbe, darf man blokusartig nicht an sich selber anlegen, sondern muss man jeweils an die zentrale Insel auslegen, zu Beginn des Spiels oder auch im Fortlaufen des Spiels, oder an gegnerische Drachen auslegen, damit die auch noch profitieren können. Denn für jeden Drachen, den man so neu berührt, die kriegen dann jeweils eine Münze aus der Bank, was ziemlich cool ist. Das Spiel selber hat auf dem Spielfeld noch Strömungen. Diese Strömungen unterteilen diese Meeresquadranten voneinander, und es hat auch noch solche Wirbel. Ja, die stehen halt im Spielfeld untereinander, die geben am Ende des Spiels dann noch Punkte, aber wir können uns eben auch draufsetzen. Das kostet aber pro Wirbel und pro Strömungsabschnitt, den wir bedecken, 2 Münzen. Darum müssen wir immer gut Cash auf der Seite haben, damit wir uns auch diese Platzierungen ermöglichen können. Können wir mal einmal keine Karte ausspielen, weil wir keine Kohle haben oder nicht wollen, dann dürfen wir auch passen. Dazu müssen wir aber einen Seedrachenkopf abgeben, eine neue Karte ziehen, eine alte abwerfen und kriegen noch 2 Münzen, um uns einen nächsten Zug zu ermöglichen. Das Spiel wird dann insgesamt so lange durchgespielt, bis uns alle Köpfe ausgegangen sind. Ja, die werden halt zu Beginn des Spiels abgezählt. Je nachdem, welche Farbe das man nimmt, hat man schon die bestimmte Anzahl draußen. Die anderen müssen halt ihre Kopfanzahl anpassen. Wenn man diese Rundenanzahl durch hat, dann kommt es dann am Ende des Spiels auch zur Wertung, bei dem man halt Punkte kriegt für jede Münze, die übrig bleibt, für jedes Piratenschiff, das man übrig bleibt, das man noch übrig hat, für ausgeführte Auftragskarten, die halt sehr viel Punkte geben halt teilweise. Und danach kriegt man noch Punkte für die Person, die die meisten Aufträge erfüllt hat. Und danach geht es an die große Meereswertung, bei dem bei jedem Quadranten geschaut wird, wer wie viele Drachen vertreten hat. Denn die Person, die die meisten Drachen vertreten hat in so einem Quadranten, der oder die kriegt Punkte. Und zwar so viele Punkte, wie noch Strudel sichtbar sind, solche Wirbel. Und zwar, ja, wenn man es nicht zu zweit spielt, sondern mit 3 bis 5 Leuten, dann kriegt man 3 Punkte pro Strudel, der noch sichtbar ist in solchen Quadranten. Als Siegerin kriegt man eben diese 3 Punkte. Zweitplatzierte Person, die kriegt die Hälfte der gesammelten Punkte. Ja, kommt es irgendwo zu einem Gleichstand, werden halt Körperteile gezählt. Es kann eben auch sein, dass man noch versteckte oder verdeckte Seedrachen hat. Die kriegt man teilweise, wenn man solche Korallenkarten zieht. Die geben dann an, in welchem Quadrant das so ein verdeckter Seedrache halt noch vertreten ist, der zählt dann auch zu einem Drachen hinzu. Wenn man dann alle 4 Quadranten zusammengerechnet hat und die anderen Punkte, die man gesammelt hat, wird der oder die Siegerin verkündet, und die Person, die die meisten Punkte hat, die ist dann eben die Siegerin des Spiels. Wir haben eine Runde gespielt mit meinem Sohn, und es kam uns extrem cool vor. Das Spiel ist so super bunt und extrem fluffig zu spielen. Eine Karte ausspielen, die Figuren hinsetzen, alles abkassieren, was man will, eine neue Karte ziehen und vielleicht noch Aufträge ausführen. Mega schnell gespielt und mega fluffig und teilweise auch etwas finky, weil man halt irgendwie schauen muss, wo kann ich jetzt noch meine Figuren hinsetzen, ohne dass ich mich selber berühre, aber wo ich halt eine andere Drachenfigur berühren muss, damit ich überhaupt platzieren kann, was will ich da überhaupt noch erreichen? Nochmal Münzen sammeln, nochmal Korallenkarten sammeln, damit mir noch irgendwelche Boni abwerfen. Oder soll man gerade direkt über eine Strömung bauen? Was bringt einem das überhaupt? Über eine Strömung bauen bringt eben so viel, dass man, wenn man einen Drachen über eine Strömung hingebaut hat, ja, dann zählt dieser eine Drache quasi für den Meeresabschnitt auf der einen und für den Meeresabschnitt auf der anderen Seite. Also das kann sich auch mal lohnen, wenn man mit einem Drachen quasi gerade an zwei Wertungen mit teilnehmen kann. Das ist schon sehr cool. Kostet aber auch dementsprechend. Also, uns hat es Spaß gemacht, mir vielleicht noch ein bisschen mehr als meinem Sohn, denn ich habe das Spiel mit über 129 zu seinen 72 Punkten gewonnen. Seedrachen, Sea Dragons von Wonderbow Games, unbedingt mal reinschauen, hat uns bei der Erstpartie sehr gut gefallen und wird mich vermutlich auch bei weiteren Partien auch noch weiterhin gefallen. Seedrachen. Ja, das war's von den Spielen, die ich diese Woche so gespielt, gebastelt und genießen durfte. Zu den Hörspielanspielen, die ich jetzt auch in letzter Zeit wieder veröffentliche, falls ihr die mal gesondert hören wollt, ich habe hier eine YouTube-Playlist vorbereitet, bei dem ich nach und nach diese Hörspiel-Einspiele raufladen werde. Schaut doch da mal vorbei, den Link dazu habe ich in die Shownotes gepostet. Tja, und somit bleibt mir an dieser Stelle nichts weiteres mehr zu sagen als gut Brett weiterspielen. Ciao zusammen. Jawohl, meine Ferien sind jetzt in Aubaldum. Ich darf noch heute ein warmen Sonntag geniessen. Vielleicht sein oder das andere Spiel in der Spiele, wieder den Grill anschmeißen, was wir gestern auch schon gemacht haben. Und dann ist auch wieder Zeit zum arbeiten. Aber ich muss ja nur noch zwei Wochen. Nachher dann ist schon wieder eine Woche Ferien. Juri, hoi. Ja, schön ist doch in der Schweiz. Also, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao zusammen.